Ich möchte mich zunächst ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Richard Krüger. Ich bin 84 Jahre jung. Meine Familie stammt aus dem Osten. Wir sind mit Pferd und Wagen geflohen nach Niedersachsen. Dort auf dem Bauernhof bin ich groß geworden. Von daher kenne ich heute noch alle Vögel und wie die Eier aussehen und all die Dinge, wovon die Kinder heute keine Ahnung mehr haben. Aber staunen, dass das ein alter Mann noch weiß. Dann bin ich in Hamburg aufgewachsen, war 5 Jahre im Hamburger Hafen. Ich habe einen ganz handfesten Beruf gelernt, Schiffsmaschinen, Schlosser für Großmaschinen. Mein Weg war in Richtung Ingenieur. Ich durfte mich aber mit 16 Jahren bekehren und hatte eine seltsame Unruhe in mir. Das ist bei jungen Leuten eigentlich normal, nur man muss erkennen, dass das die Zeit ist, wo wichtige Impulse Steuerungen geben. Wenn ihr unruhige Leute, junge Leute in der Gemeinde habt, das ist verheißungsvoll. Die müssen nur richtig gelenkt werden. Ja, ich hatte mich bekehrt und nur auf dem Stuhl sitzen wollte ich nicht. Das war nicht meine Vorstellung von Christsein. Ja, im Chor konnten sie mich nicht gebrauchen, ich kann keinen Ton halten. Als die Gabel verteilt wurde, war ich gerade in der Bibliothek und habe da gekramt. Und so begannen wir mit einigen wenigen Jugendlichen, begann Pfadfinderarbeit. Dann später war ich in der Jugendleitung tätig. Predigen gelernt habe ich dann auf der Freimission immer nur mein Zeugnis sagen, das war mir nach 3-4 Mal schon zu viel. Und so fing ich an zu predigen. Und als ich dann mit 21 Jahren nach Beröa ging, weil Gott klar zu mir geredet hatte, da war der Homiletikunterricht für mich richtig gut, weil ich viele Chancen der Praxis her kannte. Ich war 5-6 Jahre im Gemeindedienst Heidelberg, eine neue Aufbaugemeinde und dann in Frankfurt. Ich dann von 1970 ab auf Beröa unterrichtet habe bis 2006, bis zu meiner Pensionierung. In der Zeit war ich 22 Jahre lang Leiter des Seminars und 28 Jahre lang in der Bundesleitung. Ihr seht in jeder Hinsicht ein Dinosaurier vergangener Zeiten. Aber irgendwie immer noch im Herzen interessiert an allem. Vor gar nicht so lang, im letzten Jahr, saß ich wieder mit meiner Bibel im Wohnzimmer und war in prophetischen Schriften am Blättern und sagte zu Gott: Herr, ich verstehe mal weniger, wie das alles jetzt so rasch vorangeht. Was wird denn passieren? Nächsten Morgen wollte ich mich gerade hinsetzen und dann waren 3 ganz klare Gedanken von Gott da. Trump wird gewählt, die Ukraine wird geteilt, Israel wird nach einer Ruhepause, kurzen Ruhepause, massiven Einbruch aus dem Nordosten erleben. Ich sage: Herr, das passt mir aber gar nicht. Aber Gott sagte: Macht nichts, ich bin dabei und bin drin. Ich sage: Dann ist gut. So bin ich innerlich auch in einer Spannung, wie entwickelt sich das weiter, denn Trump wurde gewählt. Das in der Ukraine zeichnet sich für den, der sich informiert, immer deutlicher ab. Und der Weltfriede, den Trump für Israel verkündigt hat, der wird nicht lange dauern. Dann kommt es ganz massiv von Nordosten her. Weil in demselben Israel wird ein Einbruch von Nordosten erleben, leuchtete in meinem Gedächtnis, leuchteten 2 Bibelstellen auf. Löse die 4 Engel, die an den Euphrat gebunden sind, und die andere Stelle, der Euphrat wird vertrocknen, damit die Könige aus dem Osten der Weg bereitet würde. Und auf einmal war innerlich in mir die Spannung. Ich schaue bei allen Dingen immer auf der Landkarte nach, wo ist das? Ich habe also praktisch einen Atlas im Kopf, kann das einordnen und dachte, oh, da wird die Hauptstoßrichtung kommen. So habe ich mich hingesetzt in der letzten Zeit und habe die prophetischen Schriften wieder neu gelesen und gemerkt, die sind aktueller denn je. Als Einstieg möchte ich eine Aussage des Apostel Petrus aus seinem zweiten Brief nehmen, die uns helfen kann, mit dem rechten Verständnis in das Studium unseres Buches, das wir anschauen wollen, zu gehen. Er sagt in seinem zweiten Brief, Kapitel 1, von Vers 19 ab: Wir vorweg, ich lese immer aus der Elberfelder Übersetzung. Das ist die beste Grundtextübersetzung, die wir in Deutsch haben, die auch lesbar und verständlich ist. Vielleicht wisst ihr es nicht, aber es gibt etwa 70 Übersetzungen der Bibel ins Deutsche und 130 des Neuen Testaments in Deutsch. Gibt es auch in Schwäbisch, in Plattdeutsch und in anderen Sachen. Ich liebe diese Übersetzungen auch. Aber ich bleibe hier bei der guten Grundtextübersetzung der Elberfelder. Und da schreibt Petrus: Wir besitzen das prophetische Wort, ich gehe mal ein wenig hier rüber, umso fester. Und ihr tut gut, darauf Acht zu geben, als eine Lampe, ein Licht, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Indem ihr dies alles wisst, dass keine Prophetie der Schrift aus eigener Deutung geschieht. Denn niemals wurde eine Prophetie durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen getrieben vom Heiligen Geist. Wer von uns würde sich in ein Auto setzen und durch die dunkle Nacht auf einer Landstraße fahren, dass die Scheinwerfer hinten hat? Wir könnten im Rückspiegel erkennen, wo wir gefahren sind, im Streulicht, was so links und rechts sein könnte, aber nach vorne würden wir ins Dunkel fahren. Wir würden sagen, nein, danke, diese Fehlkonstruktion wollte ich nicht mal geschenkt. Aber so leben wir. Wir erfahren in den Nachrichten, was gerade dran ist, auszugsweise. Wir lesen in der Tageszeitung, was gestern war, in den Wochenzeitungen und Magazinen die Woche. Dann gibt es Monatshefte, Ausgaben, die haben schon Analysen, Jahresrückblicke und dann gibt es dicke Geschichtsbücher, aber alle rückwärts. Nach vorne gibt es nicht. Ihr könnt ja mal probieren, geht an einen großen Bahnhof, an den Kiosk und verlangt die Zeitung von übermorgen. Das Gesicht wird euch eine entsprechende Antwort geben. Nein, wir leben vom Gestern in das begrenzte Heute und die Zukunft liegt dunkel vor uns. Aber Petrus sagt, wir als Christen sind in einer besseren Situation. Wir haben nämlich ein Licht, das nach vorne leuchtet. Und er sagt, dieses Licht ist das prophetische Wort. Und er sagt, das haben wir als eine ganz feste, sichere Sache, keine spekulative Sache. Und er sagt, ihr tut gut daran, darauf zu achten. Da meint er euch alle, die ihr hier seid, inklusive meiner Wenigkeit, die wir uns vorgenommen haben, auf das prophetische Wort zu achten. Und dann sagt er weiter aus: Dieses Wort ist nicht aus Menschenmeinung und Wissen hervorgegangen, ist auch nicht durch menschliche Deutung ausgerichtet, sondern Er macht deutlich, Menschen haben von Gott her geredet, vom Heiligen Geist getrieben. Ihr merkt, wir haben hier eine ganz kompakte, klare Ansage, der wir folgen wollen. Wir wollen also darauf achten mit Sorgfalt. Wir wollen verstehen, was das prophetische Wort ist. Wir wollen verstehen, wie das prophetische Wort zu uns gekommen ist. Wir wollen verstehen, was das prophetische Wort sagen will. Wer die Bibel zur Hand nimmt, dem fällt auf, sie hat zwei Teile, Altes Testament, Neues Testament. Altes Testament aus dem Bereich des jüdischen Volkes, der Gesamtgeschichte von der Schöpfung bis zur Zeit der Wiederkehr, Sacharja, Maleachi, das ist 5. Jahrhundert vor Christus. Das Alte Testament hat jetzt drei unterschiedliche Charaktere von Büchern, Geschichtsbüchern, 5 Bücher Mose, Josua, Richter und so weiter. Dann folgen Lehrbücher im Alten Testament, Psalmen, Sprüche und prophetische Bücher. Davon ist das Alte Testament jetzt von Jesaja bis Maleachi gut gefüllt. Wenn wir ins Neue Testament gehen, dann sehen wir genau die gleiche Einteilung, Geschichtsbücher, die 4 Evangelien plus Apostelgeschichte. Dann haben wir die Lehrbücher der Apostel, Paulus, Petrus, Johannes, Jakobus, Judas und andere, wo wir nicht ganz sicher sind, ob dieser oder jener beim Hebräerbrief, ob eventuell Barnabas. Ich plädiere aber nach wie vor für Paulus, denn keiner kannte sich so gut darin aus und in der Übertragung. Und dann haben wir auch Prophetie, und das ist das Buch der Offenbarung als abschließendes Buch des Neuen Testamentes und auch der Bibel. Wir sollten zunächst einmal klären, was jetzt Prophetie ist. Wir merken schon, das ist kein deutsches Wort, auch kein schwäbisches und kein plattdeutsches aus meinem norddeutschen Hintergrund, sondern aus dem Griechischen stammend und bedeutet für jemand reden. Bitte beachten, Prophetie ist für jemand reden. Nur reden ist keine Prophetie. Und für irgendwas reden ist auch keine Prophetie. Sondern Prophetie ist erst dann Prophetie, wenn der Ausgangsort sehr, sehr klar ist, von Gott her gegeben, sagt Petrus. Prophetie kommt von Gott zu Menschen und sie geben es weiter. Gott selber definiert so Prophetie in der Berufungsgeschichte des Mose. Gott hatte Mose berufen, Israel aus der Gefangenschaft zu befreien, bei Pharao einzufordern, lasst meine Leute gehen. Und Mose sagt, das kann ich nicht, ich kann nicht reden. Er war ja der gebildetste Mann in Ägypten, sagt der Hebräerbrief, 40 Jahre lang. Aber er hat auch 40 Jahre in der Einöde Schafe gehütet. Erst die Hochschule der Menschen, dann die Tiefschule Gottes. Und da war das nicht so redegewandt. Ich weiß nicht, wie man sich 40 Jahre lang mit Schafen unterhält oder Ziegen oder sonst. Und er sagt, ich kann nicht reden, ich habe eine schwere Zunge. Und da sagt Gott, das macht nichts. Dein Bruder Aaron, der kann das. Pass auf, ich werde zu dir reden, du redest zu Aaron und Aaron wird dein Prophet sein und das weitergeben an Pharao. Wir haben doppelte Prophetie. Gott redet zu Mose, der hört, Mose gibt weiter zu Aaron, der hört, und Aaron spricht zu Pharao. Das ist göttliche Definition von Prophetie. Wie aber geschieht das Empfangen? Die Bibel zeigt uns drei Wege, nämlich Vision, Audition und auch Aktion. Nun, ich übersetze auch diese Worte. Audition, das kennen wir, Vision kennen wir, aber was bedeutet das? Vision heißt sehen, Audition heißt hören, Aktion heißt handeln, darstellen. Womit sehen wir? Wir würden sagen mit den Augen. Das ist nur bedingt richtig. Das Auge hat Gott geschaffen, hat sich nie von selbst entwickeln können. Das ist so kompliziert, da ist statistisch überhaupt für den Zufall keine Chance. Wer das glaubt, der hat einen riesen Glauben, die beglückwünsche ich immer und sage immer, diesen großen Glauben, den Sie haben, den habe ich nicht, da habe ich intellektuelle Probleme. Gott hat das Auge geschaffen mit einer Linse. Das ist schon fantastisch. Da wird das Licht gebündelt. Das Licht wird auf die Netzhaut geworfen. Da sind so viele kleine Rezeptoren, Stäbchen und Pünktchen für Schwarz-Weiß und Buntsehen. Und da werden diese Lichtwellen in Impulse umgewandelt, die dann über unser Nervensystem ins Gehirn gegeben werden und im Sehzentrum sehen wir. Das sind nur Sehwerkzeuge. Das Sehen geschieht hier im Gehirn und ist gleichzeitig mit dem Verstehen des Gesehenen wichtig. Denn durch das Auge erkenne ich, ob eins 3 Meter oder 30 Meter entfernt ist. Ob der Baum, gegen den ich laufe, so dünn ist, dass er sich biegt, oder so dick, dass ich keine Chance habe. Also, wenn das Sehen, wenn wir blind sind, das ist schlimm. Aber noch schlimmer ist, wenn die Augen funktionieren, aber das Sehzentrum nicht mehr arbeitet, dann ist keine Deutung da. So haben Propheten Visionen. Der Herr zeigte mir, ich sah. Das ist nicht etwas Äußeres, das kann der Mensch so wahrnehmen, aber er weiß nicht, ist das draußen real? Oder hat Gott das in mein Sehzentrum und Bewusstsein eingegeben? Nur er weiß, das stammt nicht von mir. Und so kann er es weitergeben. Alle Unvollkommenheit, die uns im Bereich der Prophetie begegnet, liegt dann im Menschen und in seiner Begrenztheit, es wiederzugeben. Dazu gleich mehr. Das Zweite des Empfangens ist Hören, Audition. Autoliebhaber werden den alten Audi noch kennen. Der ganze alte Audi hieß nämlich Horch. Wenn ich jetzt frage, womit hören wir, dann wird ihr vorsichtiger sein und nicht gleich wieder sagen mit den Ohren. Denn unsere Ohren dort, die bündeln ja nur die Schallwellen auf das Trommelfell. Das kommt in Schwingung. Dahinter haben wir die 3 kleinsten Knöchelchen unseres Skeletts. Hammer, Amboss und Steigbügel, die greifen ineinander. Das ist hochpräzise Mechanik, die Gott da geschaffen hat. Keine Chance für Zufallsentwicklung, nicht die geringste. Und diese übertragenen Schallwellenschwingungen werden umgesetzt über die 3 Knöchelchen und werden an die Gehörschnecke weitergegeben, wo lauter kleine Härchen sind. Und da werden die unterschiedlichen Tonhöhen dann über den Nerv ins Hörzentrum gegeben. Und da hören wir. Wissen aber nicht, ist es von außen, ist es von innen. Ehe ich das erste Mal lebensgefährlich erkrankte, wurde ich mitten in der Nacht wach und hörte ganz laut eine Stimme. So lasst uns nun hinzutreten zu dem Gnadenthron, dass wir Hilfe empfangen auf die Zeit, wo wir es notwendig haben. Ich schaute mich um, meine Frau, die einen ganz leichten Schlaf hatte, schlief fest. Dachte, die muss doch das gehört haben. Nein, Gott hat hineingesprochen und mich vorbereitet auf Dinge, die kamen. Also Vision, Audition. Und dann kommt etwas Weiteres praktisch in der Aktivität, in dem Gott auch unser ganzes Menschsein mit hineinnimmt. Beim Sehen und Hören, da gebe ich es weiter, indem ich das schildere. Der Herr spricht, der Herr hat mir gezeigt. Bei dem Aktualisieren, da ist der ganze Mensch einbezogen. Als Paulus auf der Missionsreise war, kommt er in eine Gemeinde und da ist der Prophet Agabus. Der geht auf ihn zu, nimmt ihn seinen Gürtel von seinem Leibrock, fesselt sich die Hände und steht vor der Gemeinde und sagt, so spricht der Herr. Der Mann, dem dieser Gürtel gehört, wird gebunden, vor den Kaiser in Rom geführt werden. Das ist dann die Aktualisierung, wenn etwas unübersehbar zur Handlung wird. Oder der Prophet Hesekiel, zu dem sagt Gott, versorg dich mit Speise, leg dich hin und rühr dich nicht. Tag für Tag marschieren die Leute vorbei und schütteln den Kopf. Was ist denn mit dir los? Hast du keine Lust zum Arbeiten? Was machst du denn hier immer noch? Hesekiel lag immer noch. Bis er nach Tagen sagte, hört, so spricht der Herr. Ihr werdet euch nicht rühren können und entfliehen können vor den Dingen, die kommen werden. Gott bemüht sich, dass wir verstehen. Denn im gleichen Propheten spricht Gott, nimm dir ein ganz scharfes Schwert, nimm deine Haare, er hatte lange Haare, schneide sie ab. Was muss der für eine Frisur gehabt haben? Teile sie in drei Teile. Den einen Teil hack in lauter kleine Stücke. Den zweiten Teil werf in den Wind und den dritten Teil verbrenne. Könnt ihr euch vorstellen, was die umstehenden Juden zu so einem Mann sagen? Wir würden heute Notfall für die Psychiatrie rufen und sagen, ehe sich das noch ausweitet und er gemeingefährlich wird, sollten die ihn lieber da einsperren. Aber dann sagt Hesekiel, so wird es euch ergehen. Ihr werdet nicht dem Schwert entfliehen, noch dem Feuer, noch dass Gott euch in die Gefangenschaft führt. Die drei Ebenen will ich ins Bewusstsein bringen, weil die uns wieder begegnen werden, in Empfang und Vermittlung der Prophetie. Nun unterscheiden wir zwischen alttestamentlich und neutestamentlicher Schriftprophetie. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, von ihm inspiriert. Da haben wir nichts mehr zu prüfen und zu deuteln, sondern uns zu bemühen, möglichst gut zu verstehen, was gemeint ist. Im Neuen Testament begegnet uns jetzt die Gabe der Prophetie als eine Geistesgabe. Sie ist eine Gabe zum Nutzen der Gemeinde und kann in diesen unterschiedlichen Formen wirken, wie auch im Alten Testament. Aber da heißt es im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, die Prophetie verachtet nicht, prüfet alles und das Gute behaltet. Hier wird jetzt deutlich, neutestamentliche Prophetie muss in der Gemeinde am Schriftgehalt geprüft werden. Man muss das Gute herausfinden, nehmen und sich nicht an dem menschlich Unvollkommenen aufhalten, sondern dem Geist Raum geben, dass er vermittelt, was Gott möchte. Bei der Schriftprophetie, da ist es anders. Die müssen wir so nehmen, wie sie steht, aber wir müssen sie auch so verstehen, wie sie gemeint ist. Und da haben wir jetzt wortwörtliche Aussagen, da haben wir bildliche Aussagen und da haben wir Aussagen, die haben einen kulturellen Hintergrund, wie im Orient. Wortwörtlich ist nicht das Problem. Problem sind die Bilder, Gleichnisse, die wollen gedeutet werden. Bei einem Gleichnis, bei einem Bild darf nie das ganze Bild gedeutet werden, sondern immer nur, wo das Bild den Bereich berührt, der damit erklärt werden kann. Ich will euch das noch verdeutlichen. Kennt ihr einen großen Gymnastikball? Kennen wir alle, die mit dem Rücken zu tun haben, sowieso. Wenn ihr diesen Ball auf den Boden legt, der Ball hat eine große Oberfläche, aber der Ball kann den Boden immer nur an einem Punkt berühren. Ihr könnt ihn drehen, wie ihr wollt. Der Ball kann nie mit seiner Gesamtfläche den Boden berühren, sondern nur an dem Punkt, wo Umfang der Ebene begegnet. Und so ist es bei den Beispielen und Bildern. Wenn Jesus sagt, ich komme wie ein Dieb, dann darf ich nicht die volle Bandbreite entfalten, was ein Dieb alles ist, welche Motive er hat, welche Tricks er kennt und was er bevorzugt und so weiter und was für einen Charakter er hat und alles. Das würde völlig daneben gehen in Bezug auf Jesus. Sondern wo berührt dieses so breite, große Bild die Realität dessen, was er sagen will? Ein Dieb meldet sich bekanntlich nicht an und sagt, schlafen Sie heute Nacht ruhig weiter, ich breche nur hinten das Fenster auf und will mal gucken, wo Sie das Geld versteckt haben. Nein, der kommt überraschend, der kommt heimlich. Und Jesus sagt, ich komme wie ein Dieb. Wie ist nämlich das Bildwort? Überraschend. Und darauf muss man achten. Dann muss man den kulturellen Hintergrund sehen. Ein Gleichnis nenne ich immer das Märtyrergleichnis und das ist das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Dieses Gleichnis muss in der Auslegung sehr, sehr viel erleiden. Da wird dann immer gesagt, ja, wenn Jesus kommt, dann wird nur die Hälfte entrückt. Nummer 1 bis 5, 6 bis 10 bleiben dahinter. Zu 1 und 5 zählen natürlich wir. 6 bis 10 sind all die anderen völlig klar. Dann, ja, wir müssen brennende Fackeln haben. Ja, hatten sie doch alle. Ja, aber die müssen lang genug brennen. Und das bedeutet den Heiligen Geist. Und das Öl hatten sie nicht genügend. Wir Pfingster haben ja Öl, wir haben den Heiligen Geist. Aber die anderen sind schlecht dran. Ja, wenn ich da weiter fortfahre, komme ich vom einen Unsinn zum noch höheren Unsinn, bis wir den kompletten Unsinn haben. Denn wenn das Öl wirklich den Heiligen Geist bedeutet, dann frage ich mich, wo kann man ihn kaufen? Wo sind die Kaufleute? Und wie ist das ganze Gewerbe da überhaupt? Wir merken, so geht's nicht. Sondern Jesus sagt, seid bereit. Stellt euch darauf ein, dass es länger dauern kann, als ihr meint. Und dann hat das Bild auf einmal eine klare, schlichte Aussage. Wir müssen diese Dinge beachten. Dann, wenn wir Prophetisches auslegen, dann müssen wir Folgendes sehen. Wir haben dann eine Aussage, die da ist, aber die Aussage enthält auch eine weiterreichende Bedeutung. im Alten Testament ist oft vom Sohn Davids die Rede. Das würde wortwörtlich sich auf ihn beziehen, auf Salomo oder auf die anderen Söhne, die er von seinen verschiedenen Frauen hatte. Aber Sohn Davids, wenn wir das im Gesamtkontext der Schrift nehmen, bis ins Neue Testament, dann wissen wir, bedeutet es was? Jesus aus der Stammlinie Davids kommend. Hier muss Bibel mit Bibel erklärt werden. Dann die prophetische Perspektive. Mit meiner Frau habe ich jahrelang Feriendienste im Parkhotel Gunten am See, dort Thunersee, gehalten. Und wenn wir dann von Frankfurt aus anreisten, dann über die Autobahn das Berner Oberland sahen und dann die drei markanten Gipfel Eiger, Mönch, Jungfrau, dann hat man den Eindruck, die liegen ganz nah beieinander, hintereinander, die Gipfel. Aus der Perspektive sieht es so aus. Als wir dann aber an einem freien Tag einen Ausflug machten ins Berner Oberland, da haben wir gemerkt, oh, zwischen Eiger und Mönch, da ist ein Tal, das ist eine Entfernung. Und zwischen dem Mönch und der Jungfrau, da ist recht, da ist der riesige Jungfraugletscher. So sehen Propheten in die Zukunft und sehen Dinge nah beieinander, die weit entfernt sind. Jesaja spricht davon, dass der kommende Messias, der wird einen Dienst tun, der Tag des Heils, Kapitel 61, und den Tag der Rache. Als Jesus in der Synagoge in Nazareth diesen Text liest und auslegt, da sagt er, jetzt ist der Tag des Heils. Und dann stoppt er wo? Tag der Rache erwähnt er gar nicht, weil da sieht Jesaja bereits über ein großes Tal von über 2000 Jahren. Auf den kleinen Infoblättern, die da schon kursieren, könnt ihr mal nachschauen. Da gibt es eine kleine Grafik zu der prophetischen Perspektive. Und da merkt ihr, dass die Prophetie Dinge nah beieinander sieht, die doch weiter entfernt sind. Das wollen wir beachten, wenn wir uns auch an die Auslegung des Buches der Offenbarung machen. Dann wollen wir sehen, dass Gott auch ein Gott ist der Gnade, der gewisse Dinge aufschiebt und ja eingrenzt. Als Gott zu Abraham kam und sagte, ich werde Sodom und Gomorra vernichten, da hat Abraham nicht gesagt, Gott, das wurde aber Zeit, dass du da dieses ganze Treiben da beendest. Nein. Abraham fängt an, mit Gott zu handeln, als wäre er im Basar und will einen Teppich kaufen. Dass man dachte, ja, liebe Zeit. Ja, und Gott geht darauf ein. Ja, wenn so viele da sind, dann will ich nicht. Aber am Ende, wenn auch die Zahl stark zurückgegangen ist, das Gericht bleibt. Und jetzt kommt ein Satz, den habe ich lange nicht verstanden. Als Gott mit Abraham ausgeredet hatte, wer hat denn die ganze Zeit geredet? Abraham. Gott hat immer nur gesagt, okay, mache ich nicht. Wisst ihr, Abraham hat geredet, was im Herzen Gottes war. Und dann macht die ganze Geschichte Sinn. Und wir verstehen, wie Gott auch Zeit dehnt, Gnade gibt. Wie viele Fromme sind mir begegnet, die sagen, da müsste Gott doch schon längst reingehauen haben. Ich sagte, jawohl, mitten auf dem Kopf, bei wem soll er anfangen, bei dir oder bei mir? Wir leben alle von der Gnade Gottes und dass Gott die Zeit streckt. Und jetzt kommen wir zu einem Zeitverständnis, als letztes eben in den Text einsteigen. Wir messen unsere Zeit nach der Quantität, das heißt nach der Menge. Tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack, 60 Sekunden, eine Minute, 60 Minuten, eine Stunde, 24 Stunden, einen Tag, 7 Tage, eine Woche, 28 bis 31 Tage, ein Monat, 365 Schaltjahr, 66 Tage, ein Jahr, 10 Jahre, ein Jahrzehnt, 100 Jahre, ein Jahrhundert, 1000 Jahre, ein Jahrtausend, und dann schwindet die Zeit langsam über die Oberkante des Grabsteins. So messen wir Zeit. Gott misst aber die Zeit nach der Qualität, nämlich was geschieht in der Zeit. Damit ihr es besser begreift, eine Frage: Was ist länger? Eine Stunde im gemütlichen Lehnstuhl im Frühling. Das Gras ist grün, die Blumen blühen, die Vögel singen, die Sonne strahlt, der Kaffee duftet, die neueste Lobpreis-CD ist drin. Wie schnell ist eine Stunde vergangen? Oh. Eine Stunde. Jetzt stellt euch aber vor, 10 Sekunden auf einer rotglühenden Herdplatte sitzen. Was ist länger? Die 10 Sekunden, nämlich von der Erfahrung, von der Qualität, in diesem Fall negativer Qualität, des Geschehnisses. Und schaut, so zählt Gott Zeit. Nicht nach den Zeiten unserer Geschichtsbücher, sondern nach den Zeiten, wo das geschieht. Und so sehen wir am Ende der prophetischen Offenbarung, sehen wir einen Schlüsselbegriff, und das ist Tag des Herrn. Das ist nicht der Sabbat, das ist auch nicht der große Sabbat, das ist nicht irgendein Feiertag, sondern der Tag des Herrn, das ist die Zeit, wo am Ende all die Dinge sich geballt erfüllen, wo Zeit geradezu gebündelt wird. Tag des Herrn. Davon sprechen die alttestamentlichen Propheten in Fülle. Joel in jedem Kapitel einmal, Zacharja 12 bis 14, 15 Mal. An diesem Tag, an jenem Tag, am Tag des Herrn, dieser Tag wird bringen. Paulus, der Tag des Herrn wird nicht kommen, bevor. Und der Tag des Herrn taucht in der Offenbarung auf. Es ist nicht der Tag der Entrückung, es ist nicht der Tag des Gerichtes, es ist nicht der Tag, wo dies oder jenes beginnt, sondern es ist die Umschreibung dieses ganzen letzten Geschehens. So, damit wir auch in der zur Verfügung stehenden Zeit vorankommen, lasse ich jetzt einfach viele Fragen im Vorfeld bestehen und gehe mit euch direkt in das Buch der Offenbarung. Ihr dürft nicht erwarten, dass ich alle Fragen beantworte, aber ihr dürft erwarten, dass ich viele Fragen bei euch wecke. Und da dürft ihr dann weiter dran kauen, lesen, beten und vor allen Dingen darauf achten, dass der Heilige Geist, selbst wenn wir im prophetischen Wort nicht die letzten Einzelheiten verstehen und deuten, macht der Heilige Geist, aber weil es Gottes Wort ist, in uns was? Er bereitet uns zu auf den qualitativen Zeitpunkt Gottes. Bitte nicht beiseite legen, wenn ihr sagt, das verstehe ich nicht. Sondern macht es lieber so wie die alte Oma, die aus dem Gottesdienst kam und der Enkel fragte, was hat denn der Pastor heute gepredigt? Ja, sagt sie, das weiß ich nicht mehr so richtig. Ja, Oma, warum gehst du denn hin, wenn du ein Gedächtnis hast, wo wie ein Sieb, wo man Wasser durchgießt? Ja, sagt sie, weißt du, Junge, aber das Sieb wird wenigstens nass. Auch wenn ihr nicht alles versteht, da geschieht etwas, weil es Gottes Wort ist. Bereitet uns innerlich zu und deswegen seid nicht traurig, wenn die Fragen sich vermehren durch das Seminar, sondern seht es an, das ist ein Anstoß auf das Ziel hin. Wir steigen direkt ein. Offenbarung im griechischen Apokalypse, Enthüllung. Achten wir auf den Begriff. Enthüllung bezieht sich auf etwas, was da ist, was nicht erst werden muss, sondern was da ist, aber verhüllt ist und enthüllt werden muss. Das ist jetzt wieder göttliches Zeitverständnis. Vor Gott sind alle Dinge jetzt und Gegenwart. Gott kennt keine Vergangenheit, Gott kennt keine Zukunft, Gott kennt nur das Jetzt in ihm und deswegen Enthüllung bei Gott sind all die Dinge des Morgen, Übermorgens, die kommen und bis in die Ewigkeit, ist alles jetzt in dem Punkt. Da können wir gedanklich nicht folgen. Da haben wir keine Chance. Ich weiß nicht, wie es euch geht, an manchen Stellen, da sage ich einfach zu Gott, Herr, jetzt begreife ich gar nichts mehr, aber ich staune über dich. Und dann sagt Gott, das reicht. Das reicht. Aber Gott wirkt durch diese Vorbereitung. Also Offenbarung des Johannes. Zuvor möchte ich euch aber noch zwei Hinweise geben. Das Buch selber hat eine innere Struktur, dass immer erst ein Blick in den Himmel geschieht und dann ein Blick auf die Erde, was dort geschieht. Das ist wichtig. Immer erst ein Blick in die göttliche Welt und dann einen Blick in die irdische Welt. Kapitel 1. Johannes sieht den auferstandenen Christus, ein Blick in diese Welt. Kapitel 2 und 3, ein Blick in die Situation der Gemeinden. Kapitel 4 und 5, ein Blick in den Himmel. Gott sitzt auf dem Thron und wirkt durch seinen Sohn. Kapitel 6, wieder ein Blick auf die Erde, die sechs Siegelgerichte. Kapitel 7, 144.000 dort vor dem Thron. Und die unzählbare Menge ebenfalls vor dem Thron. Wieder ein Blick. Dann Kapitel 8 und 9 auf die Erde, die Posaunengerichte. Kapitel 10, ein Einschub, wo wir wieder in den Himmel schauen und von dort her Anweisungen kommen. Dann Kapitel 11, wieder im vorbereitenden Geschehen auf die Erde. Kapitel 12, dann beginnt das Wirken des Antichristen, dieser Dinge, die dann alle kommen werden. Und im Weiteren dann wieder ein Blick im Himmel, wieder auf die Erde, wieder im Blick. Und der Blick endet in der Offenbarung, wo? Neuer Himmel, neue Erde. Also das ist wichtig. Erst immer hineinschauen in den Himmel und dann auf die Erde. Ich weiß nicht, wie ihr es macht, bei ganz spannenden Büchern. Da blätter ich irgendwann ganz nach hinten und gucke, hoppla, wie geht denn das aus? Und dann sage ich, okay, so dürfen wir das hier auch machen. Immer wenn wir es hier gar nicht mehr aushalten können, was da alles kommt und ach, das ist ja, dann blätter mal nach hinten und ich sah einen neuen Himmel, eine neue Erde. Ach, wenn das so ausgeht, dann ist alles gut. Dann merken wir auf einmal, dieses Buch ist ja kein Drohbuch, sondern ist ein Trostbuch. Es soll uns stärken, ermutigen, soll uns die Blickrichtung immer ausrichten auf das Ziel hin. Und dann noch etwas. Viele meinen ja, weil wir die Kapitel und Verse haben, ist das Ganze chronologisch. Verse und Kapitel sind von Abschreibern und Druckern eingeführt. Die Abschreiber bis zur Erfindung der Buchdruckkunst haben ja dann Texte gegliedert und da wurde kapitelmäßig eingeteilt. Die Verse, das haben erst die Drucker gemacht, damit sie im Satz die Korrektur machen können und nicht den ganzen Text wieder da erst demontieren und neu montieren. Bei den Versen haben wir die kleinen mit Absätzen, konnten sie machen. Deswegen müssen wir, wenn wir das Gesamte erfassen, müssen wir über Kapitel und Verse hinweglesen und Zusammenhänge sehen. Die Chronologie ergibt sich auch nicht, wenn die Rede ist, erst Siegel, dann Posaunen, dann Zornschalen. Dann stoßen wir auf Aussagewidersprüche. Wenn wir aber daran denken, dass das etwas ganz Typisches ist in der Vermittlung von Wahrheiten. In der Pädagogik sagt man nicht umsonst, Wiederholung ist die Mutter allen Lernens. Und das ist auch in der Bibel so, dass dort der gleiche Sachverhalt zweimal, dreimal geschildert wird, aber mit leichten Nuancen und Weiterentwicklungen. Das ist schon auf den ersten Blättern der Bibel so. Wir haben nicht zwei Schöpfungsberichte, weder eine Bedeutung schwer ansetzen, die müssen wir dann in der Aussage deuten. Nein, das ist der erste Gesamtschöpfungsbericht. Und dann folgt der zweite mit dem Spezifikum auf den Menschen, seine Aufgaben, Paradies. Man nennt das Parallelismus. Parallel wissen wir, zwei Linien laufen nebeneinander. Wenn die Linien verschoben sind, dann haben wir einen verschobenen Parallelismus mit Zielrichtung. So beschreiben die sieben Siegelgerichte, sechs ausgedrückt, den Tag des Herrn. Die sechs Posaunengerichte, ebenfalls Tag des Herrn. Wir werden die Übereinstimmung noch sehen. Und die Zornschalen mit der Vollendung der sieben, auch den Tag des Herrn. Wir haben also einen nachdrücklichen Parallelismus, den wir beachten wollen. Und dann merken wir, wie intensiv und stark das dann sein wird. So, eine ganz kleine Zwischenfrage. Ab wann ist an Kaffee gedacht?
Also so um 11.10 Uhr wäre eine kurze Pause und dann wäre dann um 12.15 Uhr wieder Pause.
Gut, okay, dann kann ich noch ein Stück da einsteigen. Bis jetzt hat mir ja noch keiner ganz nachdrücklich recht gegeben. So will ich dann einsteigen. Johannes ist einer der Jünger, soweit wir wissen, der am längsten gelebt hat. Die Offenbarung dürfte etwa im letzten Jahrzehnt des ersten Jahrhunderts entstanden sein. Johannes war um diese Zeit in Kleinasien, in den Gemeinden von Paulus gegründet und Gemeinden, an die dann die Offenbarung auch geschickt wird, ein Ältester. Und er wurde dann in einer Verfolgungszeit gefangen genommen und auf die KZ-Insel Patmos verbannt. Wir müssen sie so nennen, denn die Praxis bei den Römern war ähnlich wie später die Konzentrationslager im Dritten Reich für die, die da nicht mitzogen, die anders dachten oder Juden waren. Hier, wo er von den Gemeinden entfernt war, hatte Johannes ein Problem und das war, was machen denn die Gemeinden, wenn ich nicht da bin? Das ist die Sorge jedes Leiters. Manchmal denken wir, warum hält denn der sich für unentbehrlich? Nun, wenn das übertrieben ist, ist es nicht so gut, aber im Ansatz ist das genau richtig. Denn wenn das nicht unser Baby ist, um das wir uns immer kümmern wollen, dann sind wir auch nicht die Mutter. Und so auch hier, der sagte, was machen denn die Gemeinden? Und dann offenbart sich Jesus ihm und zeigt ihm, du bist nicht da, aber ich bin da. Er sieht 7 goldene Leuchter, könnt ihr daheim im 1. Kapitel nachlesen. Vorher hört er eine laute Stimme und als er sich umwendet, sieht er 7 goldene Leuchter. Nun, das ist als Bild vom Alten Testament vorgegeben, nämlich in der Stiftshütte im Tempel stand ein solcher 7-armiger Leuchter. Hier steht aber eigentlich gar nichts von 7-armigen, sondern nur Leuchtern, aber Leuchter im Heiligtum. Und die sollten immer brennen. Nun zeigt uns das Neue Testament, dass wir als Gemeinde der Tempel Gottes sind und dass wir als Gemeinde die Elemente des Tempels haben. In unserer Mitte ist Christus, unser Heiland und Erlöser. Er ist das Brot, von dem wir leben, das Schaubrot, das Licht, das für uns leuchtet. Er ist der Sühnedeckel auf der Bundeslade. All das, könnt ihr im Hebräerbrief nachlesen, spiegelt alles auf Jesus hin. Und jetzt sieht Johannes 7 goldene Leuchter. Und zwischen den 7 goldenen Leuchter einen wandeln wie eines Menschen Sohn. Das ist auch ein Begriff aus der Bibel, nämlich aus Daniel, der dann in seinen Offenbarungen im Alten Testament, wo er zum Thron Gottes schaut, und da kam einer wie eines Menschen Sohn und nahm aus der Hand dessen, der auf dem Thron saß. Menschensohn, das ist die Bezeichnung Jesu in seiner Menschwerdung. Das ist ja das größte Geheimnis Gottes. Gott wird Mensch. Wisst ihr, wer am meisten leidet unter dem ganzen Elend aller Menschen und deines und meines Elends? Gott selber. Keiner wie Gott. Ja, aber Gott ist doch vollkommen, ja. Deswegen leidet er auch in einer unvorstellbar vollkommenen Weise, die ihn veranlasst, aus seiner Liebe seinen Sohn zu senden. Aber nicht als den ewigen Gottessohn. Wenn der auf die Erde gekommen wäre, wäre von der Erde nichts geblieben. Er wäre verdampft zu nichts. Er wurde Mensch. Nahm unsere Leiblichkeit an. Unsere Seele mit den Merkmalen von Emotionen, von unseren gefühlsmäßigen Reaktionen, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, haben wir eine riesige Klaviatur da drauf. Dann, er wurde Mensch in unserem Denkvermögen, er wurde Mensch in unseren Entscheidungen, ganz Mensch. Nur sein Geist war nicht gefallen, der blieb im Vater verbunden. Ganz Mensch. Das hat mich neulich wieder so tief bewegt, dass ich sage, Herr, ich bin mir ja oft selber das größte Rätsel. Oder seid ihr besser dran? Ich bin mir selber, Herr, so oft das größte Rätsel. Und da hinein ist Jesus gekommen, bis in die letzten, tiefsten, schrägsten, abwegigsten Gefühlsregungen. Wir haben ein falsches Bild von der Menschwerdung Jesu. Ja, er wurde Mensch, aber Idealmensch. Nein, nein, er trug das alles. Deswegen war er versuchbar. Und deswegen konnte er auch das Opfer werden, weil die Schuld total auf ihn gelegt wurde. Das hat mich neulich wieder so gepackt, dass ich sage, Herr, mein Verstand hat jetzt keine Antwort mehr. Ich kann nur noch sagen, wenn du so bist, hier bin ich. Da möchte Gott uns tiefer hineinführen. Johannes sieht ihn wie eines Menschensohn. Er hat ihn ja 3 Jahre gekannt, aber jetzt war er überrascht. Zwischen den goldenen Leuchtern wandeln, allen 7. Ja, die Sendschreiben. Ich war einige Male in Skandinavien unterwegs, habe Gemeinden besucht und auch in meiner Tätigkeit die Europäische Theologische Ausbildungskommission zu leiten, Konferenz dort. Und da habe ich sehr viele Philadelphia-Gemeinden kennengelernt und Smyrna-Gemeinden kennengelernt. Aber ich habe vergeblich Ausschau gehalten nach Ephesus-Gemeinden, nach Laodicea-Gemeinden und den anderen. Ja, aber Christus wandelt zwischen allen 7 Gemeinden. Unser pfingstlicher Hochmut hat keine Ursache und Begründung. Gott ist auch um andere Gemeinden zutiefst besorgt in Jesus Christus. Die Gesamtheit sehen. Dann wandelt er. Er bewegt sich. Er ist da. Wandeln hat ja, Luther hat ja dieses Wort geprägt. Und Luther war ja ein Sprachgenie. Der hat von der Bedeutung und von dem, was das Leben ist, so in Sprache hineingebracht. Wandeln hat nichts mit hastig Rennen zu tun und Wandeln hat auch nichts zu tun mit einem ganz frommen, überheblichen Gang, sondern Wandeln hat etwas zu tun, in sich ruhend, in den Dingen, die da sind, sich bewegend. So ist Christus in unserer Mitte. Johannes sieht das. Und dann diese laute Stimme, die zu ihm redet, gibt ihm den Auftrag, das, was er hört und sieht, aufzuschreiben und an die 7 Gemeinden zu senden. Und da haben wir jetzt den dreifachen Zeitrahmen und wir lesen Kapitel 1 Folgendes. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen. Knechten heißt eigentlich Sklaven, schließt Männer und Frauen ein. Die Bibel genderte noch nicht, die hatte noch nicht diese komisch schräge Grammatikverständnis. Was bald geschehen muss. Das ist jetzt das Wort, das zu vielen, vielen Missverständnissen geführt hat. Bald, wie Luther es hier übersetzt und auch die Elberfelder, ist im Griechischen ein Wort, das sowohl zeitliche Nähe des Geschehens bedeutet, als auch zeitliche Dauer des Geschehens. Zeitliche Nähe, dann kann es 100 Jahre, 50 Jahre, 10 Jahre, ein halbes Jahr, ein Monat, ein Tag. Zeit des Geschehens. Und dann müsste man übersetzen, was schnell geschehen muss. Denn Gott wartet, Gott gibt Zeit, Gott schiebt auf. Aber wenn es kommt, dann kommt es ganz massiv. Und dann finden wir am Ende des ersten Kapitels den Hinweis, schreibe nun in Vers 19, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen wird. Was du gesehen hast, ist die Christus-Offenbarung vorher. Was ist, ist der Zustand der 7 Gemeinden und was geschehen wird, das ist die Zukunft, die dann kommen wird. Gleichzeitig wird dem Johannes eine Hand an die Hand gegeben, das Geheimnis der 7 Sterne, die er auf seiner Hand hält, das sind die 7, was die 7 goldenen Leuchter betrifft. Die Leuchter sind die Gemeinden und die Sterne, das sind die Verantwortlichen, Ältesten, Pastoren und andere Mitarbeiter. Wir sehen, Gemeinden hatten auch dort schon Strukturen. Also Kapitel 1 ist den Blick aufheben zu Jesus, ehe man sich mit Gegenwart und Zukunft dann beschäftigt. Ich werde jetzt die Sendschreiben nicht durchnehmen, das wäre ein ganzes Seminar für sich, aber das Interessante ist, Jesus stellt sich allen Gemeinden nach einem Prinzip vor. Erstens, er gibt eine Teiloffenbarung. Das sagt der, könnt ihr nachlesen, bei jeder Gemeinde unterschiedlich. Dann stellt er jeder Gemeinde die Ergebnisse der Untersuchung dar. Ich war jetzt vor einigen Wochen wieder bei einer medizinischen Generaluntersuchung. Alles okay, freue ich mich drüber. Da wird die Diagnose gestellt. Und der Hausarzt, der auch Christ ist, ist in Ruhestand gegangen. Das ist ein neuer, den habe ich geschätzt. Ein guter Diagnostiker. Aber er war gar nicht so ein guter Therapeut, das hat er gewusst. Deswegen hat er immer, ich schicke sie mal zu dem. Der wird dann das machen. Christus verbindet beides. Er stellt jeder Gemeinde die Diagnose, könnt ihr nachlesen. Und zwar hebt er das Positive hervor, als auch das Negative. Was meint ihr, was ist immer zuerst dran? Das Positive. Müssen Eltern alle wissen, weil man ja Kinder erst loben soll, ehe man sie tadelt. Wir machen das meist verkehrt rum, aber wir können bei Christus lernen. Er hebt das Gute hervor und dann wird deutlich, dass der Tadel ja die Absicht hat, dass das auch zum Besseren wird. Also nach Diagnose, Therapie, da verstärkt er dann nochmal das Angebot und zum Schluss zeigt er, welch ein Ergebnis und welchen Lohn es hat. So geht Christus um. Und das ist auch die Handregel zur Seelsorge. Menschen, Situationen zurechtzuhelfen. So, hier machen wir jetzt die Kaffeepause und dann steigen wir im Weiteren dann in die zukünftigen himmlischen und irdischen Dinge ein.